Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeit Magazin mit meiner Mitgastgeberin Ilona Hartmann. Ihr kennt sie von Twitter, die Schriftstellerin, deren Roman, Debütroman, vor ziemlich genau einem Jahr erschienen ist. Und außerdem ist sie seit letztem Jahr auch Kolumnistin beim Zeitmagazin. Hallo Ilona.
Hallo Christoph, vielen Dank für diese wundervolle Vorstellung. Christoph, mein Co-Host, der Mitgastgeber des Podcasts, Editorial Director vom Zeitmagazin, Newsletterer, Podcasterer und heute gekleidet in einem grauen T-Shirt mit einer kleinen Raupe drauf. Was gibt es zu der Raupe zu sagen?
Ah ja, du erwischst mich immer beim T-Shirt tragen. Das ist so eine Art Raupe Nimmersatt, glaube ich. Aber,
man kennt es.
Ja, von einer Münchner Modemacherin, IZ Bostan, von der ich manchmal T-Shirts kaufe. Ja, aber haben wir schon den ersten
Tipp. Der erste Tipp.
Und wir freuen uns über einen ganz besonderen Gast, der eigentlich in seinem normalen Arbeits- und Lebensalltag aus dem Silicon Valley zugeschaltet worden wäre, aber aus biografischen Gründen, über die wir auch noch sprechen können, heute aus Dresden zu uns per Zoom geschaltet ist. Diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird wie immer produziert von den Pool Artists, heute von Constanze Teschner. Und falls ihr Wünsche habt, Fragen habt, Kritik habt, Lifehacks fürs Wochenende oder Gästewünsche, schreibt uns an wochenende@zeit.de. Und jetzt begrüßen wir unseren Gast in Dresden. Hallo Richard Socher.
Hallo zusammen, ich freue mich, mit euch hier wieder reden zu können.
Ja, das müssen wir kurz erklären, glaube ich, wieder reden zu können, weil Richard war zu Gast bei Alles Gesagt, unserem Podcast im vergangenen Jahr. Da haben wir über künstliche Intelligenz geredet, über Stunden verstanden, also ich zumindest überhaupt, um was es da eigentlich geht. Und damals hattest du kurz angedeutet, dass du an etwas arbeitest, worüber du noch nicht reden durftest. Das ist mittlerweile aber öffentlich. Kannst du kurz erklären, was du jetzt machst? Du warst lange der Chefwissenschaftler von Salesforce, von einem ganz großen Tech-Unternehmen in den USA. Was machst du gerade?
Ja, momentan arbeite ich an einer neuen Suchmaschine. Wir arbeiten noch da an den Marketing-Slogans und so, aber wir wollen ein besseres Internet generieren für Menschen, das Internet besser zusammenzufassen, für alle bessere Privatsphäre haben, weniger oder keine Werbung und so weiter.
Ein besseres Internet. Also da fangen wir doch auch in unserem Wochenend-Podcast an. Und wie immer hat sich die Schriftstellerin hier in der Runde, Ilona, überlegt, wie dein Wochenende so aussehen könnte. Sie hat knallhart recherchiert. Und diese Vorstellung deines Wochenendes von Ilona Hartmann hören wir jetzt.
Ich nehme an, ihr habt mit der Teilnahme an diesem Podcast alle die Cookies akzeptiert.
Samstag, 8.47 Uhr. Die Schlaf-App hat errechnet, dass das heute genau die richtige Uhrzeit für Richard Socher ist, um aufzuwachen. Er nimmt den Finger aus der Steckdose und wirft einen Blick auf die Smartwatch. Sein körpereigener Akku steht bei 120%, eine neuartige Technik, über die an dieser Stelle nicht gesprochen werden darf. Richard Socher steigt auf den Staubsaugerroboter und fährt mit einer Tasse grünem Tee ans Fenster zum Meditieren. Am sogenannten Wochenende, wie man Samstag und Sonntag außerhalb des Silicon Valley nennt, hat der Computerlinguist eine Menge vor. Aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen dürfen weitere Informationen nicht an Dritte weitergegeben werden. Um das neunstellige Passwort einzugeben, drücken Sie die 1.
Man hat leider nicht gehört, wie ich die 1 gedrückt habe.
Aber ich habe es gesehen.
Ich habe ganz deutlich die 1 gedrückt.
Und Richard, war das ungefähr
ist das so?
Ist es dein Wochenende?
Ja, na, also die Steckdose, das stimmt schon, aber grünen Tee trinke ich nicht, da habe ich zu viel Energie, dann, außer wenn ich so richtig hart Sport mache, da vielleicht kurz danach, aber ich das gleich früh mache, dann bounce ich off the walls. Also dann springe ich nur
zu. Das finde ich schon so geil, dass du sagst, wenn du grünen Tee trinkst, hast du einfach zu viel Energie. Ja. Und ich denke mir, wenn ich grünen Tee trinke, dann brauche ich danach nochmal 2 Kaffee, weil es nicht gelangt hat. Vielleicht der Grund, warum du so erfolgreich bist in dem, was du machst.
Vielleicht.
Too much energy.
Wie beginnt denn dein Wochenende in Wahrheit? Also ein ganz normales Silicon Valley-Wochenende von Richard Socher.
Das Interessante ist, dass ich kaum noch so ein normales Wochenende habe. Gerade im letzten 1,5-2 Jahren waren alle Wochenenden sehr unterschiedlich. Ich habe selten so eins gehabt, was genauso war wie das davor. Es hängt also sehr davon ab. Es gibt ganz selten mal so ein ganz entspanntes Wochenende, wo ich brunche, ein bisschen KI-Paper schreibe und lese und so zu Hause bin und vielleicht Fotos oder Videos bearbeite und an meiner Webseite socher.org und so arbeite und die konfiguriere, aber und dann ein bisschen am Sonntag arbeiten. Das ist so möglicherweise 3-4 Mal im Jahr ist das also das am ehesten noch normale, quote unquote, in Anführungszeichen. Aber ja, so richtig normal sind die Wochenenden nicht. Hier sind sehr viele unterschiedliche Sportarten mit drin und unterschiedlich. Manchmal muss ich dann doch arbeiten und dann versuche ich jetzt rauszugehen in die Natur am Wochenende. Währenddessen mein normales Wochenende in meinen ganzen 20ern war eigentlich nur arbeiten. Da hatte ich das ganze Konzept alle 5 Tage mal 2 Tage frei nehmen, kannte ich nicht so richtig. Wäre also schlechter Podcast-Sprecher hier für euch, Interviewer geworden, denn ich hatte keine Wochenenden in meinen 20ern, aber dann so Anfang 30 hatte ich dann doch mal dieses Konzept des Wochenendes für mich entdeckt und jetzt mag ich es schon.
Jetzt 2 Jahre später.
Genau.
Und wenn du sagst, jedes Wochenende ist eigentlich ein bisschen anders, wie war zum Beispiel jetzt das letzte Wochenende?
Das letzte Wochenende war ich im Flieger und bin hier gerade nach Deutschland geflogen. Also auch ein nicht so normales nächstes Wochenende fliege ich in meinen einzigen richtigen Urlaub nach Island zum Paramotorfliegen. Und ja, das war mein letztes Wochenende.
Paramotorfliegen. Wir sehen ja, während wir hier mit dir reden, einen Bildschirmhintergrund von dir. Eine Schlucht mit einem großen Wasser, es ist ein Fluss oder ein See. Und ich vermute mal, weil ich dir auf Instagram folge, dass es ein Foto ist, das du selbst gemacht hast, nämlich vom, ist das dann auch Paramotorfliegen?
Genau, ja. Ich liebe auch die Fotografie und das Paramotorfliegen lässt sich super mit der Fotografie kombinieren. Also für alle, die das nicht wissen, wenn man zum Beispiel Fallschirm springt, dann springt man raus, fällt kurz und dann macht man einen Schirm auf, so einen Gleitschirm. Wenn man den Gleitschirm größer macht, kann man damit dann auch fliegen und wenn man Glück hat, sind so Thermiken, die einen hochpushen in die Luft und dann kann man von einem Berg aus loslegen, das nennt sich Paragliding und wenn man jetzt aber sagt, okay, ich will keinen Berg, ich will auch nicht diese turbulente Luft und heiße Luft und Thermiken und so nutzen müssen, dann kann man sich einen Propeller-Rucksack hinten draufsetzen und dann kann man auch von einer flachen Erde in USA von vielen so kleinen Nebenstraßen oder Wiesen oder im Strand kann man einfach losrennen, sich zurücklehnen, so einen kleinen Zweitakter-Motor Gas geben und dann kann man losfliegen. Und dann kann man so bis zu 4000 Meter oder so hochfliegen, aber man kann auch nur 4 Meter hochfliegen und ganz nah am Terrain fliegen. Und das ist so eine der häufigsten Wochenendaktivitäten, die ich in den letzten paar Jahren gemacht habe. Und das letzte Jahr sind wir auch häufig übers Wochenende mit so einem Offroad-Wohnwagen durch die USA gefahren. Unter der Woche haben wir gearbeitet, remote, aber dank Covid gab es halt kein Büro mehr und dementsprechend konnten wir überall arbeiten und haben dann versucht, die Wochenenden immer schön in der Natur zu sein, wo es keinen Empfang gibt, viel Natur, wenig Menschen und viel Fliegen.
Das ist ja interessant, dass du sagst, an den Wochenenden da zu sein, wo es keinen Empfang gibt. Das ist ja etwas, was man immer wieder hört aus dem Silicon Valley, dass die echten Pros aus dem Silicon Valley natürlich die ganze Zeit genau darauf achten, öfter mal irgendwo zu sein, wo es keinen Empfang gibt. Ich habe auch gehört, dass viele der großen, berühmten Tech-Legenden angeblich auch Nokia, so alte Nokia-Handys haben, damit sie nicht so oft ins Internet gehen. Geht dir das auch so?
Ja, es ist natürlich schwierig. Ab und zu mal, dann fliegt man los und dann aus Versehen kriegt man dann auf einmal auf 500 Meter doch überall Empfang im Fliegen während des Fluges. Und dann so, oh, schnell mal WhatsApp-mäßig oder eine Slack-Nachricht beantworten aus dem Büro. Aber ja, ich versuche schon ab und zu mal am Wochenende dann auch keinen Empfang zu haben mit mehr oder weniger guten Resultaten.
Don't text and fly. Wir haben uns kurz, bevor wir angefangen haben, hier aufzuzeichnen, wir sitzen hier in Berlin im Studio. Ilona und ich haben uns darüber unterhalten. Wir wollen natürlich von dir vor allem etwas wissen, nämlich die sogenannte Work-Life-Balance. Mhm. Wie macht man das als Gründer, als Start-up-Gründer? Wie kriegt man das überhaupt hin?
Es ist schwierig. Ich muss jetzt auch sagen, die letzten paar Jahre, als ich in einer größeren Firma gearbeitet habe, war ich besser mit meinen Wochenenden. Jetzt creept das auch schon so, die Arbeit immer mehr in den Sonntag. Am Anfang war es nur am Abend mal so schnell sehen, okay, was geht die Woche, ein bisschen E-Mails abholen. Und jetzt ist es schon oft der frühe Nachmittag, wo man dann anfangen muss, die E-Mails zu bearbeiten. Aber ich habe dann für mich auch festgestellt, als der große Unterschied war für mich, als ich selber noch programmiert habe, viel in meinem Doktor und auch im ersten Startup, da war halt mein Output direkt korreliert mit wie viele Stunden ich vor dem Rechner gesessen habe. Aber wenn man dann mal CEO ist und viele Menschen managt und vor allem sich darüber Gedanken machen muss, wie die Strategie ist, arbeiten wir an der richtigen Sache, wie sind die, haben wir die Ziele richtig gesteckt, sind alle Mitarbeiter harmonisch und motiviert und so weiter, dann war es für mich irgendwie dann besser und ich habe das Gefühl, mein Team wurde effizienter, wenn ich am Montag entspannt und happy ins Büro kam, weil ich auch mal abgeschaltet habe. Mhm. Und vielleicht ist es nur eine Entschuldigung, eine Excuse, um jetzt doch Wochenenden mal zu machen, weil ich sie mag, aber ich habe schon das Gefühl, insgesamt ist die Firma und alle Mitarbeiter, wir sind effizienter und ich versuche auch, so weit wie möglich das zu verhindern, Leuten am Freitagabend zu sagen, okay, am Montag müssen wir das und das fertig haben, sodass alle auch abschalten können. Natürlich im Startup wird es auch ab und zu Deadlines geben und wenn die Seite irgendwie down ist und du bist eine Suchmaschine und alle sagen, okay, dann müssen wir jetzt wohl doch wieder zurück zu Google gehen. Wenn die Seite hier down ist, dann muss natürlich am Wochenende auch gearbeitet werden, aber um sie wieder zurückzubringen und herauszufinden, was passiert ist. Aber ja, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach besonders für Manager wichtig, weil wenn es dann Montag losgeht, alles ist stressig und viele haben verschiedene Fragen und du bist halt ein bisschen in deinem Zen, kommst aus deinem Zen-Moment und Zen-Wochenende raus, dann bist du, glaube ich, ja balancierter und kannst von anderen deren Probleme hören und bist empathischer und kannst versuchen, gut das große Ganze zu sehen, statt dich jetzt nur so tief fokussiert auf deinen Code oder sowas zu haben die ganze Zeit.
Und wenn du sagst, du hattest in deinen 20ern im Prinzip kein Wochenende, hast du das vermisst? Oder ich meine, Wochenende ist ja auch ein sozialer Raum, in dem man dann vielleicht mehr Freunde sieht oder ja, mal neuen Input bekommt, hat dir das gefehlt oder hast du rückblickend gemerkt, ah ja, jetzt wo ich Wochenenden habe, das wäre schon schön gewesen?
Ich bin sehr happy, wie das so in meinem Leben alles gelaufen ist und habe dementsprechend im Nachhinein absolut keine, sag ich mal, Bedenken oder so. Hm. Und auch damals war ich so motiviert, erst am Anfang wollte ich, ganz am Anfang vom Studium wollte ich eigentlich nur so Berater werden und halt irgendwie eine Firma irgendwas machen. Aber dann hatte ich mich verliebt in mengentheoretisch algebraische Grundlagen und viel, viel theoretischere Sachen im Grundstudium und wollte dann eher in die Forschung. Dann habe ich die KI gefunden in meinem Master und dann war ich so motiviert, ein Top-KI-Forscher zu werden, weil ich den gesehen habe, was die KI alles an Impact haben kann. Halte ich mich jetzt ein bisschen kurz, haben wir schon viele Stunden drüber geredet und alles gesagt, aber die KI ist so ein spannendes Gebiet und da war ich so motiviert und als ich dann endlich nach Stanford kam, hatte ich auch das Gefühl, wow, wenn du jetzt hier auch wieder einer der Besten bist in der Forschung, in dem Doktorstudium, dann hast du wirklich die Möglichkeit, dass das Leben so alles geklappt hat, dass du wirklich viel positiven Impact haben kannst, viele Publikationen, die Leute auch wirklich lesen und dann zitieren und so weiter. Und da war ich so motiviert und hatte dann auch das Gefühl, ja, meine neuronalen Netze für die Sprachverarbeitung, das wird was, das macht Sinn, das bringt das Gebiet voran. Ich hab die Wochenenden nicht so sehr vermisst.
Mhm.
Wie waren eigentlich deine Wochenenden in deiner Kindheit? Du bist ja jetzt gerade in deiner Heimatstadt Dresden. Mhm. Wir haben jetzt so kurz schon so en passant deine Biografie so ein bisschen mitbekommen, dass du eben dann aus Deutschland dann während des Studiums dann weggegangen bist nach Stanford und dann dort im Silicon Valley gelandet bist. Wie waren die Wochenenden in deiner Kindheit?
Als ich ein ganz kleiner Junge war, habe ich für dreieinhalb Jahre in Äthiopien gelebt. Da waren wir auch häufig am Wochenende außerhalb in den Bergen von Äthiopien, am Langano-See und so. Und dann zurück in der Schule, ja, war relativ entspannt. Irgendwie Schule war nie so stressig.
Du Glücklicher.
klar, wenn man irgendwie am Montag eine Klassenarbeit hatte oder so, dann musste man vielleicht am Sonntag was lernen, aber ich war relativ entspannt.
Und das heißt, diese Ausflüge in die Berge, die du da gerade beschreibst, ist das eine ganz frühe Prägung, weil du ja jetzt auch am Wochenenden wieder in die Berge gehst?
Das kann schon sein, ja. Ich meine, es kommt natürlich auch in Zyklen. Lange Zeit war die Prägung zwar theoretisch da, aber wurde nicht praktisch ausgelebt. Aber ja, auf jeden Fall wandern tue ich immer noch gerne, in Nationalparks gehen, Natur bewundern und auch fotografieren, sodass andere auch das sehen können. Das ist auf jeden Fall immer noch spannend für mich, ja.
Und in Dresden, als ihr dann zurückgekommen seid nach Deutschland, wie hattest du da eine Wochenendroutine mit deinen Eltern in Dresden?
Ja, Frühstück halt zusammen. Ich bin immer ein Spätaufsteher und wurde dann immer geweckt und aus dem Bett gezerrt, damit ich doch noch das Ende vom Frühstück mit der Familie miterleben kann.
Was heißt ein Spätaufsteher?
Tja, das hat sich auch über die Jahre geändert. Während meines Doktors, wo ich sehr wenig externe Faktoren hatte und weniger Meetings und so, ging das dann schon oft bis so früh um 4, um 5 zu programmieren und zu arbeiten, noch letzte Experimente zu starten, damit der Computer arbeiten kann, während ich schlafe, und dann so gegen um 11, um 12 erst aufwachen. Und dann jetzt momentan ist natürlich so mit der Firma, dass wir nicht zu spät das alles machen können. Und dementsprechend fängt jetzt um 10 der Arbeitstag an. Und bei mir hört er dann meistens erst so gegen Mitternacht oder so auf.
Ah, wow. Gegen Mitternacht?
Ja.
Und wie schaltest du dann ab?
Das geht relativ schnell. Vielleicht so ein bisschen Videos schauen, Musik hören, Buch lesen, Paper lesen, und dann falle ich ziemlich schnell ab.
Hast du eine App, die deinen Schlafzyklus trackt?
Ja, habe ich. Es ist halt nur mein Wecker, meine Wecker-App. Die ist relativ cool, nennt sich Sleep Cycle. Und die sagt mir, ja, wie die Schlafqualität war. Die nimmt auch auf, wenn man im Schlaf redet. Und dann hört man immer so interessante, interessante Wortfetzen.
Was ist das ungefähr bei dir? Kannst du das verraten?
Meistens immer so, wo, was? wo bin ich gerade? Und man hört auch, wenn man ab und zu mal schnarcht, und dann fragt man sich, okay, ist man noch gesund? Aber ja, glücklicherweise, das Schnarchen ist relativ selten.
Und wenn du jetzt da in deine App reinschaust, wir schreiben übrigens alle Empfehlungen, Tipps, die hier besprochen werden, ja auch in die Shownotes, könnt ihr immer nachlesen. Wenn du jetzt in deine App reinschaust, was liest du da? Welche Schlafzeiten?
Welche Schlafzeiten müsste ich auch mal erstmal schauen. Ja, da gibt es die Sleep Quality, die ist so über die Wochen relativ gut. Bei 80% ist die Schlafqualität. Und dann hat man die Regularität. Die hat jetzt natürlich am Wochenende mit der Zeitumschiebung nach Deutschland ziemlich gelitten. Und ansonsten, ja, wie ich gesagt habe, ist es relativ Standard, dass ich so gegen um 2 ins Bett gehe, die letzten paar Wochen und Monate.
Okay, wow. Also sozusagen um 2 ins Bett, und wann stehst du dann wieder auf?
So gegen 9.30 Uhr, um dann um 10 im virtuellen Büro vor Zoom in den Meetings zu sein.
Und also du wachst dann auf, also wie ist dieser Moment, also stehst du um 9, 9.30 Uhr auf, wenn du um 10 Uhr schon im ersten Zoom-Meeting sein musst, da sehen wir es, went to bed, da sehen wir die Kurve.
Eine schöne alpine Landschaft.
Warte mal, halte nochmal kurz rein, dann mache ich mal kurz ein Foto, wir machen auch einen Screenshot davon. Sieht sehr gut aus. Also das ist so eine Berglandschaft, die du am Wochenende auch besuchst.
Genau, das ist jetzt über die verschiedenen Monate hinweg, dass das so, ja, zwischen 1 Uhr und 3 Uhr pendelt sich das so im Average auf genau um 2 ein. Ja.
Was machst du in der halben Stunde zwischen du stehst auf und du fängst an zu arbeiten?
Nichts viel Interessantes. Standard, kurz 4 Eier kochen, Spiegeleier doppelt geflippt und dann jetzt auch manchmal habe ich nicht mehr mal irgendwie dafür Zeit und werde ein bisschen fauler und tue das Essen bestellen, so Breakfast Burritos oder so mit DoorDash. Das ist so eine Food Delivery App in den USA und Zähne putzen und anfangen E-Mails zu beantworten, Slack Messages. Slack ist so eine Software, wo man intern Message Boards hat, Nachrichten gegeneinander verschicken kann, in Gruppierungen, über Gruppen verschiedene Themen besprechen kann. Und das nutzen wir mehr als E-Mails.
Weil du auch gerade vorhin schon gesagt hast, virtuelles Büro. Ich meine, du hast jetzt eine Firma gegründet im Lockdown. Ja. Dir jemals im selben Büro gesessen?
Wir hatten 2 Offsites, wo wir während jetzt vor ein paar Wochen Corona sich ein bisschen entspannt hat, haben wir uns alle am Lake Tahoe getroffen, in so einem kleinen Motel mit einem Mini-Büro dran für eine Woche. Waren uns alle schon geimpft. Aber davor, es war ganz interessant, wir hatten im Sommer letzten Jahres die Firma gegründet und durften wegen Covid uns nicht innen drin treffen, nicht ins Büro. Wir hatten kein Büro, aber hätten auch keins mieten können. Und dann haben wir uns draußen getroffen und dann fingen die Waldbrände an in Kalifornien. Und dann war draußen die Luft auch so schlecht und dann konnte man uns nicht mehr innen treffen, dann konnte man nicht mehr draußen treffen. Und dachte ich mir, da kann ich auch jetzt im Wohnwagen gehen, woanders hinfahren. Und dann gingen wir hatten so gedacht, machen wir für so 2-3 Wochen und dann schauen wir mal, ob die Waldbrände besser wurden. Na, die Waldbrände wurden nur schlimmer. Und dann hat sich das, dann sind wir 6 Monate dann bis nach Idaho, Montana hochgefahren, Wyoming. Irgendwann dann in Wyoming hatten wir dann endlich keinen Rauch mehr. Also es ging von Kalifornien mehrere Wahnsinn. Staaten weiter. Und ja, haben halt unter der Woche immer von 10 bis Mitternacht gearbeitet. Meine Verlobte ist auch super fleißig und wir sind da happy, wenn wir halt effizient arbeiten können in Airbnbs oder Hotels. Und Freitag, sobald Feierabend war, sind wir dann in den Wohnwagen, alles rausgezogen aus dem Airbnb oder Hotel und in die Natur.
Das ist das moderne Leben, Ilona, oder?
Ich glaube, da brennt mir gerade ein neuronales Netz durch.
Wie war das eigentlich, also nachdem ihr euch ja, also wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr gerade ungefähr, weißt du das?
Weiß ich, aber sagen wir momentan.
Ah, das ist alles noch geheim, ja.
In wie vielen Slack-Channels bist du angemeldet?
Zu vielen.
Das finde ich übrigens auch, wir arbeiten auch auf Slack.
Oh, cool.
Und mein Leben ist auch in so Slack-Gruppen eingeteilt, habe ich so das Gefühl, oder? Es ist also das Arbeitsleben, das ist ja. So, man ist nicht mehr in Räumen oder in Abteilungen, sondern man hat so eine Zahl X von Slack-Gruppen. Wenn du jetzt aber, ich habe ja vorhin schon mal gefragt und ich habe deine Notizen gesehen, die du mitgebracht hast, denn wir in diesem Podcast ja immer auch über Tipps und Empfehlungen reden und Lifehacks. Was hast du für uns mitgebracht, Richard?
Zum einen coole KI-Papiere, aber die sind vielleicht zu technisch.
Doch, dann nein. Wir wollen natürlich, wir haben übrigens die Reaktion auf deine Alles-Gesagt-Folge im letzten Jahr waren wirklich so unglaublich, weil viele Leute auch gesagt haben, sie wollen eigentlich noch mehr über KI wissen, weil man so das Gefühl hat, man weiß eigentlich immer noch zu wenig. Das heißt, wenn du jetzt hier ein cooles KI-Paper hast, drop it like it's hot.
Eins, was ich gerade super spannend fand, an dem wir jetzt eine Weile anderthalb Jahre, fast 2 Jahre gearbeitet haben, das kam jetzt vor 2-3 Tagen raus, ist ProGen, so ein Proteinmodell. Es gibt ja viele Sprachverarbeitungsmodelle und wir haben uns gedacht, wie kann man Modelle, die das nächste Wort vorhersagen können in natürlicher Sprache, also was würde ich jetzt als nächstes
sagen,
genau, und dann hast du wahrscheinlich 95% Wahrscheinlichkeit, wird sagen, als nächstes Wort kommen. Und nur versuchen, das nächste Wort vorherzusagen, ist eine unglaublich geniale und simple Idee. Und wenn man darauf jetzt ein sehr, sehr großes neuronales Netz trainiert, dann kann das neuronale Netz auf einmal programmieren für dich. Es kann übersetzen für dich, weil du fragst, wie ist die Übersetzung von I love you ins Deutsche? Und dann kommt die nächsten paar Wörter, müssen dann die Übersetzung sein. Und das ist also eine ganz simple Idee. Und wenn man ein riesengroßes neuronales Netz mit Milliarden von Parametern drauf trainiert, kann es unglaublich viele coole Sachen machen. Es kann Artikel schreiben. Es kann, wenn du Schriftsteller bist und so, hast ein bisschen Schreibblockade, sagst, okay, schreib mir jetzt einfach so 2-3 Paragraphen. Haben wir auch ein Projekt gemacht mit einem österreichischen Bestseller-Schriftsteller.
Clemens Setz, oder? Nee, war ein Spaß.
Büchnerpreisträger dieses Jahr. Ja.
Okay.
Aber Ilona, hat sehr aufmerksam gerade zugehört, weil ich frage Ilona immer nach ihrem zweiten Roman.
Oh.
Und dann schaut sie mich immer sehr streng.
Die verbotene Frage.
Ja, sorry. Aber weil du gerade gesagt hast, I love you zu übersetzen, ne? Das ist ja dann auch ein Unterschied im Deutschen, ob ich sage, ich hab dich lieb oder ich liebe dich.
Das stimmt. Und das Interessante ist, dass die vielen vorherigen Übersetzungsmodelle hatten nicht langen Kontext, aber dieses Modell, das ist nur sogenanntes Language Modeling, nicht so optimaler Begriff. Language Modeling sind so, ja, man modelliert halt die gesamte Sprache, aber das ist ein ganz spezifischer Begriff, um halt nur das nächste Wort vorhersagen zu können mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und diese Language Models haben wir jetzt auf Proteine, die Sprache von, also Aminosäure-Sequenzen angewendet. Proteine, Biologie, machen alles im Körper, in der Medizin, das sind alles Proteine. Und jetzt haben wir es geschafft, die KI zu fragen, gib uns ein bestimmtes Protein, ein Lysozym zum Beispiel, das sind so antibakterielle Proteine, wie auch in Eiweiß und in vielen anderen Stellen sinnvoll auch, um gegen Bakterien vorzugehen. Und das Modell hat dann also so vor sich hin ein paar Proteine generiert. Und jetzt sind wir wirklich mit Partnern hingegangen und haben gesagt, okay, wir werden die jetzt kreieren in Wet Lab Labs. Also wirklich die in der echten Welt synthetisch diese Proteine zu generieren. Und das Krasse ist, dass die KI funktionsfähige und teilweise bessere Proteine generiert hat als die Natur, aber dafür nicht Milliarden Jahre Evolution brauchte, sondern das in ein paar Stunden machen konnte. Und da hat 2018 Frances Arnold den Nobelpreis für Chemie gewonnen. Und die hat sich Proteine genommen und dann einfach so zufällig ein paar Aminosäuren ausgewechselt. Und dann geschaut, okay, wir haben jetzt 5 verschiedene Aminosäuren ausgewechselt. Wie funktionieren die? Und dann, okay, dauert halt alles erstmal ein paar Stunden. Und dann nach einer Weile gesagt, okay, ja, hier, das hat jetzt besser funktioniert, als wir das zufällig ausgewechselt haben. Jetzt fangen wir mit dem an und tun nochmal zufällig ein paar Aminosäuren auswechseln. Und dann hat dann nach ein paar Monaten oder Jahren hat sie wirklich neue Proteine generieren können, die funktionsfähig waren. Und statt Jahre können wir das jetzt in Minuten machen. Und statt 5 oder so verschiedene Veränderungen zu machen und natürliche, die ihre generierten Proteine waren immer noch sehr, sehr nah dran an den natürlichen Naturproteinen. Unsere können mittlerweile 40-50% komplett neue Sequenzen sein. Und trotzdem funktionsfähig und teilweise besser als die natürlichen. Diese Forschungsrichtung wird meiner Meinung nach die gesamte Medizin und Welt verändern.
Warum?
Weil Proteine alles regulieren im Körper und ganz viele Krankheiten basieren darauf, dass man nicht die richtigen Proteine hat zur richtigen Zeit, die nicht richtig funktionieren, Erbfehler in der DNA es gibt und so weiter. Viele Medizin, man kann diese ganze Sache auch auf Covid zum Beispiel anwenden.
Jetzt inwiefern?
Nicht um Impfen, weil man letztendlich gibt es, wenn das Covid-Virus SARS-CoV-2 in den Körper reinkommt, geht das so an bestimmte Spike-Proteine. Ich kann das leider nicht auf Deutsch, die ganzen Wörter, weil ich das alles nur auf
okay,
Englisch
okay,
studiere.
Yeah, yeah.
Die Spike und ACE2, ACE2-Proteine. Und wenn man da zum Beispiel ein Protein generieren könnte, was sich an diese Spike-Proteine bindet von dem SARS-CoV-2-Virus, dann kann der Virus sich nicht mehr in die Zellen, an die Zellen binden und dann nicht mehr sich replizieren. Mhm. Und wenn man, das Problem natürlich ist, es geht, man kann ein Protein generieren, was sich stark an das SARS-CoV-2 bindet, aber dann vielleicht auch an alles andere im Körper und dann ist auch nicht hilfreich. Und wenn man jetzt also so ein Proteinmodellierungsapparat hat, wie ProGen jetzt scheinbar dann auch funktioniert, dann könnte man halt unglaublich viele solche Proteine generieren und sagen, wir wollen ein Protein, was sich stark an SARS-CoV-2 bindet, aber an nichts anderes. Und das wird alles revolutionieren, meiner Meinung nach.
Okay, das ProGen-Paper. Das ist unser erstes Paper im Podcast, das wir in die Shownotes aufnehmen. Ilona?
Das habe ich leider nicht verstanden. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe.
Dafür ist ja das Wochenende da, dass man das dann auch nochmal liest, ne?
Richard, wie hältst du das aus, so viel zu wissen?
Ständig Kopfschmerzen, das tropft immer so aus dem Ohr raus.
Nein. Ist das der Grund, warum in Silicon Valley alle so Microdosen, weil es einfach richtig anstrengend und krass ist, wenn man einfach so viel weiß und kann und dauernd irgendwas Neues sieht und erfährt?
Ich glaube, die Leute, ich versuche keine Sachen außer so Vitamine und so ein paar Supplements zu nehmen.
Welche Supplements nimmst du?
Das eine nennt sich Resveratrol. Das soll so
Resveratrol Altern
verlangsamen. Ich weiß nicht genau, ob das so stimmt. Meine Verlobte meinte, das macht Sinn. Und dann gibt es so B12-Supplements, die sind wohl hilfreich für das Gehirn langsamer altern zu lassen. Und die sind auch manchmal in so Energy-Drinks drin, aber ich bin so unglaublich sensibel zu dem Koffein und Tein und alle anderen Uppers, aber dieses B12-Vitamin hilft mir, um wach zu bleiben und mich besser, glaube ich, so leicht konzentrieren zu können und soll halt nach vielen Forschungsergebnissen helfen, das Gehirn langsamer zu altern.
Geil. Das ist auch in Monster Energy drin.
Genau. Es ist so ein Running Gag hier bei uns im Podcast. So. Und was hast du noch auf deinem, ich war ja ganz gerührt davon, dass du auf Papier dir deine Tipps aufgeschrieben hast. Du hast so ein Papier, so ein Notizblock vorhin gezeigt.
Ja.
Was steht da noch drauf für deine Empfehlungen fürs Wochenende?
Also Empfehlungen fürs Wochenende. Ich habe so das mal aufgeschrieben und mir gedacht, okay, also es gibt halt die Fotografie und kombiniert mit verschiedenen Sachen, die ich so gerne mache als Sportarten. Und dann Bücher und Musik. Das sind so meine drei Dinge, wo ich sagte, das wird schwierig, die alle mich daran erinnern zu können. Da werde ich die mal aufschreiben. Und wollen wir anfangen mit den verschiedenen Sportarten, die ich so die letzten paar Monate gemacht habe?
Wir bitten darum.
Also Paramotorfliegen ist nochmal die weite Nummer eins, kommt wenig dahin. Denn das Paramotorfliegen in Deutschland ist ein bisschen regulierter. In den USA kann man fast von jeder Wiese abfliegen. Man muss sich natürlich schauen, dass man nicht in Flughäfen, Airspaces reinfliegt und man darf nicht in Nationalparks. Aber der Default in den USA ist, dass man fliegen darf und dann werden die Restriktionen darauf gesetzt. Und das ist unglaublich. Man kann so leicht auf einmal in einem Radius von relativ vielen Metern der einzige Mensch sein, der jemals da war an dieser Stelle. Und sogar projiziert auf die Erdoberfläche wahrscheinlich an viele neue Stellen kommen, wenn man auf einmal so fliegen kann. Und das ist die billigste Art und Weise, wirklich zu fliegen im Vergleich zu einem Flugzeug oder Hubschrauber, was unglaublich viel kostet und es lange dauert zum Trainieren. Jeder, der relativ fit ist, auch meine Verlobte, die viel kleiner ist und halt nicht so große Muskeln oder irgendwas hat, konnte auch nach 2-3 Tagen fliegen. Und wenn man ein bisschen fit ist und die Knie und der Rücken noch so in Ordnung sind, dann kann eigentlich jeder in so einem Paramotor fliegen. Und es ist ein unglaublich cooles Hobby für die Fotografie, die Videografie auch. Mache ich jetzt auch häufiger, so Videos zu editieren auf meinem YouTube-Channel. Richard Socher Explore ist shameless plug.
So heißt ja auch dein Instagram-Account.
Richard Fast Explore. Ja, genau, Richard underscore Explore, genau, ja. Unterstrich. Und das Paramotoren ist unglaublich in den USA besonders. Es ist so viel Natur und es gibt die Nationalparks, da dürfen wir leider nicht so richtig drüber fliegen. Aber auch neben den Nationalparks ist die Natur und die Felsformation und alles noch unglaublich. Ich habe hier so einen Hintergrund, da sind wir in Arizona fliegen gewesen. Und das einfach so zu erleben, die Natur und diese Felsformationen zu sehen und die alte Geologie und die Geschichte. Ich bin immer noch irgendwie baff, dass das nicht viel mehr machen, das Paramotorfliegen. In Deutschland ist es ein bisschen schwieriger. Man darf nur von Flughäfen fliegen. Man darf nicht sehr nah am Terrain fliegen. Ist alles um einiges stärker reguliert, ähnlich wie auch die Drohnenfliegerei. Aber man kann ja auch relativ schnell nach Frankreich oder Tschechien oder Polen fahren und dann dort viel mehr, sage ich mal, Luftfreiheit genießen, um dort zu fliegen. Also Paramotoren ist so mein Main Point für Hobbys, wo ich hoffe, dass andere ich dafür auch begeistern kann.
Es war ja gerade Jeff Bezos im All, hat einen kleinen Space Trip gemacht. Wäre das auch was für dich?
Ich war jetzt in Utah, bin ich über die Mars Research Station geflogen und auch über den Moon Overlook. Auf meiner Seite socher.org die ersten Fotos, die ich hochgeladen habe. So eine coole Raumstation, wo sie, oder Pseudo-Raumstation natürlich, die, wo sie evaluieren und schauen, wie das Leben auf dem Mars so wäre. Ich würde natürlich, wenn es das irgendwann gibt, das auch mal probieren. Ich habe auch Höhenangst manchmal. Beim Fliegen ist das interessanterweise nicht so stark, wie auch nur an Klippen oder oder eher auch auf hohen Hochhäusern, weil beim Fliegen hat man halt Kontrolle und sagt, oh, ist jetzt zu hoch, nein, dann fliege ich halt einfach runter. Oder, oh, was ist, wenn mein Fallschirm jetzt kaputt geht, dann habe ich halt noch einen Ersatzfallschirm dran. Und so, und irgendwie ist das weniger stressig mit der Höhenangst. Aber um die ganze Raumfahrtsache zu beschreiben, auf der einen Seite verstehe ich schon, wenn manche Menschen sagen, ja, diese Milliardäre haben nichts zu tun, nichts Besseres zu tun, wollen nicht die Welt retten, sondern machen das. Aber nun ist es natürlich so, dass die meisten Milliardäre einfach sich irgendwelche Schnulli-Mega-Yachten kaufen und rumschippern im Mittelmeer. Und im Vergleich dazu ist es cool, wenn die wenigstens was machen, was auch möglicherweise sinnvoll sein kann, um die Menschheit voranzubringen mit der Raumfahrt. Und am Anfang haben vielleicht auch Leute gesagt, ah, die Wright Brothers oder Segelflieger, die ersten, das ist Schnulli für Reiche, was bringt das für uns? Und jetzt hat man Ryanair und fliegt für 30 Euro nach London. Und ich meine, so ähnlich kann man sich das auch vorstellen, wenn Raumflugzeuge besser funktionieren. Man könnte einfach hoch und dann vielleicht im Weltraum mit 50.000 km/h irgendwo dann auf die Welt woanders hinfliegen, wird vielleicht auch cool. Aber es ist natürlich so, wie viele Technologien, am Anfang sind sie übelst teuer und dann irgendwann, wenn es Sinn macht für andere, wird es immer billiger. Und so insofern hoffe ich mal, dass die Raumfahrt nicht nur noch eine Sache ist von Militärs, sondern irgendwann dann auch zivil mehr genutzt werden kann.
Ich bin so gespannt auf deine Sportart Nummer 2.
Sportart Nummer 2 ist noch so halb Paramotor, nämlich Hike and Fly. Weil das Problem beim Paramotor ist, da hat man 50 Meter Sprinten mit einem großen Rucksack und dann sitzt man aber nur noch so für anderthalb Stunden in einem Sofasessel und man hält seine Arme nach oben und das ist dann vielleicht so ein bisschen an den Schultern ein Workout, aber nicht so richtig Aktivität. Und das Hike and Fly, da hat man einen kleinen Rucksack und wandert hoch auf einen Berg und statt dann runter zu wandern, was nicht so gut für die Knie ist, fliegt man halt runter mit einem Gleitschirm, mit einem Paraglider. Und da hat man dann halt richtig gut Workout, weil man bringt so ein paar extra Kilo noch mit auf dem Rücken und sieht die Natur, ist noch viel leiser alles, keine Motorgeräusche. Und das Hike and Fly macht auch sehr viel Spaß. Nummer 3 ist Fahrradfahren. Habe ich jahrelang gemacht.
Das kennen wir.
Das, endlich mal was, wo man mitreden kann.
Genau, das habe ich jahrelang Downhill Mountainbiking gemacht, so mit krassen Drops, aber das ist jetzt ein bisschen zu stressig und auch scary, weil man sich da doch leichter häufig verletzt oder hinfällt. Und wäre ich jetzt auch ein bisschen zu alt für, deswegen mache ich jetzt eher so Cross-Country, so normale kleine Single-Track-Sachen im Wald. Und das war auch so mein einziges Hobby, was meine 20er halbwegs überlebt hat, wo ich so alle paar Wochen mal ein paar Stunden an einem Wochenende dann doch mal so ein, zwei Stunden rumgefahren bin und dann wieder zurück ins Büro bin oder ins Lab. Ja, also Fahrradfahren. Dann das vierte wird wieder nicht so häufig sein. Und zwar habe ich so ein Jet-Surfboard. Das ist ein motorisiertes Surfboard, mit dem man so 50 km/h auf dem Wasser fahren kann. Wie halt, es ist wie ein Surfboard, aber hat halt so einen kleinen Motor drin.
Das war aber nicht dieses Surfboard, auf dem Mark Zuckerberg gerade unterwegs war.
Der hatte ein Foilboard, ist man also über dem Wasser. Aber ich persönlich mag das mehr, auf dem Wasser drauf zu sein. Da kann man so ein bisschen splashen und ganz scharfe Kurven nehmen und man gleitet nicht nur so vor sich hin. Das ist zwar am Anfang cool, aber wird dann irgendwie schneller alt. Und man muss es in tieferen Gewässern machen. Während so ein Jet-Surfboard kann man auch auf Flüssen fahren. Und jetzt gibt es neue elektrische, die sind noch leiser und haben halt keinen Schadstoff mehr, der rauskommt, als die Zweitakter. Und das macht sehr viel Spaß und dann gibt es auch ganz viele Seen und Flüsse hier, wo man das machen kann. Das ist so Nummer 4. Dann ähnlich habe ich so ein kleines elektrisches Motorrad. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das nennt sich Surron, S-U-R-R-O-N. Und das ist ziemlich interessant, weil das ist aus China und es ist eine komplette No-Name-Marke. Aber die haben sich jetzt mittlerweile in den USA mehr und mehr durchgesetzt als das beste elektrische Motorrad. Und das ist eine interessante Veränderung, weil am Anfang viele Sachen, Made in China, hat immer so einen schlechten Ruf, alles nur Fake und so weiter. Aber das ist jetzt so ein Beispiel, wie das die neue Technologien, Riesenbatterien und so jetzt halt aus China kommen und hochqualitativ sind. Und das Ding macht super viel Spaß. Ist auch so ein bisschen unser Emergency Rescue Vehicle gewesen, wenn wir einmal mit unserem Offroad-Wohnwagen saßen wir fest im Sand und hatten die Winde, konnte nicht, sich an nichts winden, weil es überall nur Sand war und so kleine Büsche. Und dann bin ich aufs elektrische Motorrad und habe andere Leute gefunden, dort in der Wüste im Süden von Kalifornien, dessen Truck wir dann als Anker nutzen konnten. Naja, das ist so, also das elektrische Motorrad war eine kleine Seitenstory aus einem Wochenende.
Ja, ja. Ich meine, ich habe so das Gefühl, man könnte eigentlich den ganzen Podcast nur über die verschiedenen Sportarten machen. Wie viele Sportarten hast du noch vorbereitet?
Vier. Vier okay. Gibt's noch, die relativ okay. Häufig kommen.
Ich wusste doch, dass noch was kommen würde.
Kajakfahren macht auch sehr viel Spaß. Ich habe so zwei kleine Kajaks auf dem Balkon liegen und das kann man in der Bucht machen. Im Norden von San Francisco gibt es eine kleine Bucht namens Tomales Bay. Mhm. Und die Tomales Bay hat Biofluorescent, also biofluoreszente Algen, die in der Nacht, wenn man das Wasser bewegt, aufleuchten. Und das ist eine ziemlich magische Sache, da mit seinem Kajak von der einen Seite der Bucht zur anderen in der Nacht zu fahren und die Algen sehen, wie diese biofluoreszieren und so weiter. Also Kajakfahren auf Flüssen und Seen und auch so sicheren Teilen vom Meer und Buchten macht sehr viel Spaß. Tauchen auch häufig gibt es im Süden von Kalifornien. Das kalifornische Meerwasser ist immer relativ kalt, also man muss da sich schon ziemlich tief einpacken, weil es besonders in der Tiefe noch kälter wird. Aber Tauchen macht sehr viel Spaß. Es ist auch eine Variante, halt die Natur zu sehen und beobachten und interessante Sachen zu finden. Aber ich muss sagen, die meisten dieser anderen Hobbys, die mache ich so ein, zwei Mal und ja. Dann sage ich, okay, das muss ich jetzt nicht nochmal für ein paar Monate machen. Und Tauchen ist auch so eine Sache, das macht Spaß, so alle zwei, drei Monate mal, aber muss ich jetzt nicht jedes Wochenende machen im Vergleich zum Paramotorfliegen. Das Nummer 7 ist Wandern, besonders in den US-Nationalparks. Also da habe ich auch eine Liste auf meiner Webseite von den verschiedenen Nationalparks und eine Karte, dass man irgendwie das planen kann, wenn man doch mal zwei, drei Wochen hat oder so, um in die USA zu kommen zum Reisen. Das Nationalpark-Label bekommt man nicht ohne alles. Also da muss man schon ein ziemlich einzigartige und spektakuläre, epische Natur sehen, um dieses Nationalpark-Label zu bekommen, Zion. Und da gibt es Petrified Forest National Park, wo dieses versteinerte Holz überall rumliegt in großen Massen und Carlsbad Caverns, Riesenhöhlen. Und es ist unglaublich, was die USA naturmäßig zu bieten haben. Es ist schwierig in irgendeinem anderen Land. Es gibt unglaublich große Sanddünen, 600 Meter hohe Sanddünen, auf die man laufen kann.
600 Meter?
Ja, Great Sand Dunes Nationalpark im Süden von Colorado hat die größten Sanddünen der USA und so weiter. Da gibt es White Sands Nationalpark, hat so Gips, ganz weißen Gipssand und das sieht aus wie im Film und so weiter. Also es ist Death Valley Nationalpark, ist super cool. Da habe ich jetzt auch in der Nähe so eine kleine Burg gekauft.
Und eine kleine Burg? Ja. Was gibt es da für kleine Burgen?
Da hat so ein krasser Typ, der ist jetzt schon 75, hat 15 Jahre lang eine Burg gebaut in Esmeralda County im Osten vom Death Valley Nationalpark. Das machen wir gerade in einem Airbnb, dass andere sich das auch erleben können und anschauen können. Und ja, der hat die also komplett im Nirgendwo 30 Minuten bis zum nächsten zwei, drei Häusersiedlungen, eine Stunde weit weg von den nächsten 5000-Mann-Dorf und 2,5 Stunden von Las Vegas entfernt. So eine Burg. Naja, anyway, Wandern, super, Nationalpark, super. Und das Letzte ist nur so ein bisschen Kitesurfen üben. Bin immer noch nicht sehr gut drin, habe jetzt gerade angefangen. Kitesurfen, also wo man so lange Leinen hat und dann so ähnlich wie ein Paraglider ist und ein Board, auf dem man steht, ein Brett, auf dem man steht und dann versucht, im Wind und so hin und her zu fahren.
Aber ich hab eine kurze Frage. Wie schafft man es, ein Start-up zu gründen und all diese Sportarten in irgendeiner Art und Weise regelmäßig zu machen?
Nun habe ich das Start-up ja erst vor 9 Monaten gegründet und die ganzen Sportarten habe ich die letzten paar Jahre gemacht. Ich werde mal schauen. Ich hoffe, wenn wir uns in 2, 3 Jahren nochmal unterhalten, dass ich immer noch so viele Sachen machen kann. Aber ja, man muss halt, also ich arbeite halt von 10 bis Mitternacht oder länger und
ja eben, deswegen frage ich ja.
Am Tag, in der Woche
ja.
Und Freitagabend, dann schauen wir, okay, was können wir jetzt am Wochenende machen? Ist einfacher, wenn man unterwegs eh schon ist mit dem Wohnwagen, dann fährt man halt in die Mitte vom Nirgendwo und organisiert dann, findet dann was Und ja, wir versuchen halt schon Samstag dann rauszugehen und was zu machen und was zu unternehmen.
Hast ja doch ein ganz schön dann auf eine Art geregeltes Wochenende, also auf eine andere Art geregelt, aber doch, ja, muss man sich dann doch einhalten.
Ich habe jetzt auch noch eine Frage. Wie findest du zum Beispiel die Sächsische Schweiz?
Superschön, ja. War ich jetzt auch erst vor anderthalb Jahren oder so, war ich das letzte Mal hier oder vor 2 Jahren war es jetzt schon. Und ja, gehe ich auch gerne hin und wandern.
Hast du einen Lieblingsort da? Eine Lieblingsstelle?
Lieblingsstrecke? Schloss Königstein. Königstein ist schon ziemlich episch.
Da hört ihr das auch?
Es ist lustig, dass du fragst. Ich habe gerade gesehen, dass Zirkelstein zu Verkauf steht. aber ist interessant. Ich habe es kurz mal angeschaut, aber das Problem ist, dass es ist halt alles Land und Forst und alle dürfen rein. Du darfst keinen Zaun, nichts machen und es ist halt so komplett für alle zugänglich. Und dann ist die Frage, warum musst du den dann kaufen, wenn du eh nichts drauf machen kannst und alle anderen auch rein können und bringt das eigentlich nichts. Den gehört dir dann halt, aber ändert sich eigentlich nichts daran, außer dass du dann die ganze Forstwirtschaft selber noch bezahlen musst. Und dementsprechend ist es vielleicht besser, wenn der Staat den einfach irgendwie zurückkauft oder so, ich weiß es nicht. Aber ja, war mal interessant, sich das zu überlegen.
Und wir haben noch Musik und Bücher von dir.
Genau. Was wollt ihr als erstes machen?
Musik,
alright. Ja. In der Musik muss ich auch sagen, gibt es sehr selten so, oder ich habe nicht nur noch das Gleiche, was ich immer höre, sondern es kommt halt sehr stark auf den Gemütszustand, den Mood an. Der größte Teil ist so relativ entspannte, chillige Musik. Also das Nummer eins. Der zweite wird interessante, harte Musik sein und die dritte so ein bisschen eine Mischung aus beiden. Also die erste sind so alternative Rock-Sachen. Mein absoluter Lieblingsmusiker ist John Frusciante. Das ist der Gitarrist
der Red Hot Chili Peppers.
Sauber, genau. Der hat einige Solo-Alben auch rausgebracht. To Record Only Water for 10 Days war sein erstes Album. Unglaublich schön, meiner Meinung nach. Ja, war ja in ziemlich traurigen Zustand für eine Weile, mussten alle Zähne raus operiert werden, weil Bakterien überall waren. Er war heroinabhängig für viele Jahre. Und dann kam der aus diesem Abyss raus und hat einfach unglaublich noch bessere Musik gemacht danach. Also es ist atemberaubend. Shadows Collide with People, super Alben. Und nachdem ich festgestellt habe, wer er ist und seine Soloalben angehört habe, habe ich auch gemerkt, ja, sein Einfluss ist die Essenz von dem, was ich von auch den Red Hot Chili Peppers so mag. Also John Frusciante, super. Natürlich auch die Red Hot Chili Peppers, weil er mit denen er auch viel macht. Eine Band, die jetzt nicht mehr so aktiv ist, sind die Eels, E-E-L-S, Eels, alle. Ja. Climbing Up to the Moon und so unglaublich schöne Songs. Und dann, es gibt so verschiedene Phasen, hatte natürlich auch mal, wie viele andere, eine Beatles-Phase und fand die Stones doof, jetzt fand ich die Stones dann doch besser wieder nach einer Weile und bin jetzt da eher entspannt. Und eine neue Band sind The Dead South, die machen so ganz interessanten Alternative, Hillbilly, Rock, ja so Südstaaten-Musik, ist ganz interessant. Und Jack Johnson natürlich, so entspannt, wenn man doch mal zum Brunchen geht oder so.
Oder zum Surfen.
Genau, zum entspannten Wochenende. Natürlich kann man nicht um Pink Floyd drumherum kommen. Pearl Jam, Oasis, The Doors, das sind so Mainstays. Aber das Problem ist natürlich, da kommt nichts mehr. Und wenn man es sich dann tausendmal angehört hat und die ganzen Lyrics auswendig kennt, dann irgendwann wird es dann auch alt. Eine der wenigen coolen deutschen Bands aus den letzten paar Jahren war Milky Chance. Die waren zwar so meistens
aus Kassel.
Ihr Song berühmt, aber haben auch viele andere gute Songs auf ihrem ersten Album gehabt.
Waren die auch, ich meine, die waren auch in den USA ganz erfolgreich. Waren die nicht in einer Sendung
die
auch?
Die waren
bei Letterman oder so?
Ja, die waren beim neuen Letterman.
Wer ist der neue Letterman?
Wie heißt doch mal der junge Late-Night-Moderator?
Da gibt es viele. Jimmy Kimmel.
Ich glaube bei Jimmy Kimmel.
Ja.
Ich glaube.
Ich würde mal sagen Kimmy Jimmel, aber.
Ja, ich glaube, als Musikerin, als Musiker aus Deutschland ist es, glaube ich, der große Traum, einmal in einer amerikanischen Late-Night-Show aufzutreten.
Ach so,
ja. Ja, ich glaube schon.
Dann, you know, Dave Matthews Band, weiß man dann, dass ich auch etwas älter bin. Die hatten ihre Hochzeiten jetzt auch schon lange nicht mehr, aber mag ich trotzdem. Janis Joplin, Catherine Williams. Catherine Williams ist so auch jetzt schon fast über anderthalb Jahrzehnte oder so. Ihr erstes Album alt, aber sehr, sehr schön, sehr entspannte Musik. Das sind so die Top-Musiker für in der Chill-Mood, entspannte
Und
Zeit.
Wie hat deine musikalische Sozialisierung stattgefunden? Weil da waren jetzt auch viele Sachen dabei. Das ist mehr so, ich würde sagen, Musik aus unserer Elterngeneration. Wie hat sich das, also kommt das wirklich von deinen Eltern oder wie hast du das entdeckt?
Mein Vati liebt auf jeden Fall die Stones. Und da war ich leider als Jugendlicher, wollte zu den Stones-Konzerten. Ich so, Stones sind doof, Beatles sind viel besser. Ich hatte Paul McCartney live gesehen in Leipzig. Das war super cool. Und als Junge auch die Peppers und Marilyn Manson damals. Habe hier auch in meinem Zimmer noch ein paar von denen.
Ist das dein Kinderzimmer?
Das ist mein altes Kinderzimmer, ja.
Ist ja toll. Kannst du kurz mal, also ich meine, deine Fotos aus Arizona, das ist natürlich auch toll. Aber wenn wir dein Kinderzimmer, wenn du das ausschalten würdest und wir können kurz mal in dein Kinderzimmer.
Machen wir vielleicht wann anders. Präsentabel.
Aber da hängen noch Plakate
noch
von
alte, ja, das ist das einzige Zimmer, meine Eltern sagen, das ist das Museum, kannst du kommen und das bleibt so, wie es war, als du gegangen bist. Ganz süß. Und
ist ja übrigens etwas, was ich glaube, du bist nicht ganz alleine damit. Passiert.
Ach so, ja?
Ja, ich habe das schon öfter mitbekommen, dass Eltern tatsächlich das Kinderzimmer ihrer Kinder dann mehr oder weniger so lassen.
Echt? Ich kenne viel öfter die Variante, da kommt erstmal ein schöner Hometrainer rein und Wäscheständer.
Ja,
und vielleicht noch so eine Gästepritsche.
Die stehen hier auch ab und zu, wenn ich
werden dann aber rausgeräumt. Wenn der Junge nach Hause kommt, kommen die Wäscheständer raus.
Mist, das Kind kommt. Wo sind nochmal die Babyfotos? Nochmal schnell alle aufhängen.
Ja, das Zimmer von meiner Schwester, die nun häufiger kommt, weil sie noch in Deutschland wohnt, ist auch modernisiert. Und
wie ist dein harter Soundtrack?
Moment, also erst die Frage vorher,
so,
Musik, wie das angefangen. Ich habe auch mal ein paar Jahre in einer Band gespielt, gesungen und wir haben unsere eigenen Songs geschrieben. Am Anfang so ein bisschen Punkrock, weil wir mir die Instrumente nicht gut konnten. Und dann
darauf
so kommt
es ja manchmal auch gar nicht so sehr an.
Ja, je nachdem. Und dann haben wir uns so langsam verbessert und hatten ein paar mehr sophisticated Songs geschrieben, ein paar instrumentale Gitarren-Songs. Und ja, also hatte dann ein paar Jahre in der Band gespielt, Bass und dann gesungen vor allem und hatte ja verschiedene Phasen als Teenager, Oasis-Phase eine Weile und Nirvana-Phase natürlich für eine lange Zeit, ein bisschen Green Day damals und sowas. Ja, und dann, als man älter wurde, hat sich dann die Musik auch so ein bisschen entspannt.
Bassisten werden ja oft unterschätzt, ne? Man kann ja, glaube ich, Bass ganz einfach spielen, ohne viel können zu müssen, aber eben auch sehr virtuos. Zu welcher Sorte gehörtest du?
Definitiv nicht virtuos. ich musste vor allem singen und dann hatten wir so einen Shuffle und hatten einen neuen Schlagzeuger und der Bassist wurde der Schlagzeuger und anyway. Und ich musste dann nur so für 8 Monate oder 12 Monate Bass spielen, damit wir überhaupt einen Bass haben, aber dann haben wir einen richtigen Bassisten wiedergefunden.
Wie hieß die Band?
Wir hießen erst die Kekse und haben uns dann aber umbenannt auf Gradually Dazzled. Nach einem
die
Gedicht.
Die Kekse, love it.
Ja,
von ich möchte an der Stelle noch Spielbass von International Music empfehlen. Das ist eine Hymne für alle Leute, die Bass spielen oder nie Bass gespielt haben, aber den Bass fühlen. Ich glaube, Bass ist auch vor allem so ein, entweder fühlst du es oder nicht. Emotionale Frage.
Kommt in die Shownotes.
Spielbass.
Okay. So, und jetzt aber zu deiner harten Phase.
Jetzt die harte Phase. Das war vor allem eine Phase, die hilfreich war, wenn es spät nachts ist. Es hat in meinem Doktor angefangen. Es ist spät nachts. Du musst noch oder willst noch ein Experiment implementieren, damit die KI über Nacht trainiert und du aufwachst und wieder Resultate hast. Aber es funktioniert nicht, ist noch ein Bug im Code und du musst jetzt aber da durch und du brauchst jetzt Energie, kannst aber leider nicht Kaffee trinken, weil dann kannst du gar nicht mehr schlafen die restliche Nacht.
Und man kennt's.
Dann verkrampfe ich auch so im Nacken und Sehenscheinentzündung wird schlimmer und so weiter, wenn ich da Kaffee trinke und viel programmiere. Und da habe ich dann eine Phase bekommen, die sich so zusammenfasst als Epic, Symphonic, Melodic, Folk, Orchestral, Power Metal.
Ich glaube, das ist ein neues Genre jetzt bei Spotify.
Das sind so also ganz viele unterschiedliche Sub-Genres von dem Power Metal. Und Power Metal nicht zu verwechseln mit Heavy Metal. Ja. Also so normales Metallica ist nicht so mein Ding. Power Metal ist schneller und virtuoser. Also da gibt es Bands, die heißen Stratovarius zum Beispiel und sowas. Und da gibt es auch meine Lieblings-Epic-Power-Metal-Band sind immer noch Blind Guardian. Falls die das zufällig hören, würde ich mich super freuen, mit denen mal zu treffen.
Liebe Grüße an Blind Guardian und an alle Managements und Plattenfirmen, die sich um Blind Guardian kümmern.
Super. Ich kann Ihnen helfen irgendwie mit KI in Ihrem Marketing, Automatisierung oder irgendwas. Blind Guardian, die haben unglaublich epische Alben. Eines der Alben heißt Night at the Opera. Eine Nacht in der Oper. Und es ist so unglaublich, da sind teilweise Riesenorchestren im Hintergrund, die auch alle komponiert haben und wo die auch zusammen mit einem großen Orchester arbeiten. Und es ist einfach episch. Und das gibt mir so viel Energie. Ist auch jetzt, wenn ich irgendwie manchmal abends, wir kommen Sonntag, es wird spät, wir müssen noch irgendwo hinfahren zum nächsten Airbnb und dann alles dort installieren. Es will sicher gehen, dass das Internet funktioniert und wir am Montagmorgen dann wieder in die Zoom-Meetings reingehen können. Und dann, wenn ich ja abends müde wäre und aber muss mich noch konzentrieren beim Autofahren, dann wird der Epic Power Metal angemacht. Und dann da darf ich dann auch meine Verlobte, die beschwert sich dann nicht zu sehr, weil sie auch will, dass ich wach bin. Und ja, also Blind Guardian sind so die Hauptband, Epic, Orchestral und so Power Metal. Dragon Force war meine Gateway-Droge, also so damit hat es angefangen.
Die Einstiegsdroge.
Endlich reden wir über Drogen.
Yeah. Dragon Force kennt ihr das Spiel Guitar Hero? Wo man so eine kleine Plastikgitarre hat und man drückt es drauf. Dragon Force sind so das letzte Level. wo man so schnell könnte ich gar nicht mal unkoordiniert meine Finger bewegen, aber die tun es so schnell die Gitarre spielen und es ist sehr virtuos meiner Meinung nach und beeindruckend, denen zuzuhören. Und dann gibt es so ein anderer, das ist sehr ein Acquired Taste, ist so wie ein komplexer Whisky. Da fängt man nicht an am Anfang, wenn man Alkohol trinkt, ist vielleicht ein Bier, Wein oder was besser. Und erst nach vielen Jahren gutiert man dann so einen leckeren 21 Jahre alten Whisky. Das ist Winter Sun. Ist ein Solo-Künstler, der hat alles in dem Album selber aufgenommen und dann übereinander gelegt, digital. Und er tut aber auch ab und zu mal so grölen, so und das fand ich am Anfang super nervig und konnte es gar nicht hören. Aber der tut es nur so ab und zu mal machen und hat auch normale clean Gesang und ist auch unglaublich episch und meiner Meinung nach sehr gut komponiert. Und dann der Folk Power Metal kommt so rein bei Elvin King und anderen Band namens Kopi Klaani, so Northern Scandinavian Folk Metal.
Ich freue mich schon, wenn du ein Foto machst von deinem Zettel, den du in deinem Notizblock hast, damit wir all diese Bands korrekt in die Shownotes reinnehmen können.
Ich glaube, das werde ich digital abtippen, damit ihr nicht meine Sauklaue seht. Da hatte ich schon in der Schule Probleme. Ne?
Immer
schlechtere Noten bekommen, weil das jedes O und jedes A sehen gleich aus. Und hat meine Englischlehrerin erstmal jedes O und A angestrichen. Und dann hatte ich dann irgendwie doch eine 3, obwohl alles eigentlich richtig war. Und meiner Meinung nach das ganz offensichtlich war, welches ein O und A ist.
Liebe Grüße an Lehrerinnen und Lehrer, die zu strenge Noten geben wegen solcher Sachen. Das ist schrecklich. Ne? Ich habe auch mal einen Deutschlehrer gehabt, der hat mir mal eine 3+ gegeben als erzieherische Maßnahme. Also hat er es mir auch wirklich erklärt.
Einfach so.
Ja. Er meinte, konzentrier dich ein bisschen besser im Unterricht und so weiter, dann bekommst du auch wieder eine 2. Schrecklich sowas. Ja, Pädagogen. Ist dein Musikblog eigentlich schon zu Ende? Oder
wir haben jetzt noch eine kurze Sache, und zwar so eine Mischung aus dem nächsten, der letzten. Und zwar so ein paar Bands haben das noch überlebt, meine alte Punkphase. Flogging Molly, so ein Scottish Folk-Punk, sehr populär. Und Dover, eine spanische Punkband, die unglaublich herzzerreißende und ehrlichen Punkrock haben. Und dann die dritte Phase ist, wenn es auch viel Energie haben wollen beim Autofahren, aber es ist noch nicht so spät und meine Verlobte will auch mit zuhören und nicht versuchen, das nur schalten im Hintergrund. Und dann höre ich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen elektronische Musik. Das war für mich jahrelang gar nichts. Ich fand das einfach nicht richtig Kunst und so weiter. Und dann habe ich bei Burning Man so ein bisschen EDM und elektronische Musik gehört.
Ist ein Festival, muss man dazu sagen.
Genau, vielleicht. Burning Man ist ein ganz interessantes Festival. Passiert so, ist eine Woche lang in der Wüste im Nordosten von Kalifornien. Die Richtung sehr trocken, treffen sich dann 80.000 Leute. Alle müssen selber organisieren, dass sie genug zu essen und zu trinken haben da in der Wüste für eine Woche. Also viele Wohnwagen sind da und Zelte. Und dann ja abends ist halt viel Musik und tagsüber viel Kunst, vor allem Skulpturen, unglaublich coole, riesig große Skulpturen. Auf viele darf man auch raufklettern. Manchmal so nach der Hälfte von Burning Man wird es dann abgeschlossen, manche, weil einer runtergefallen ist. Und also es ist halt, ja, freies Leben da. Und es ist eine ganz interessante Variante, sich manchmal die Gesellschaft anders vorzustellen. Und seit Burning Man mag ich dann doch so ein bisschen auch elektronische Musik und so Sachen wie De Oro, Jim Joseph Kashmir, K-S-H-M-R geschrieben, also ohne die Vokale, macht so ganz interessanten, sag ich mal, mit indischen Einflüssen und Kashmir-Einflüssen elektronische Musik. Sia, so eher Pop, The Fat Rat und Elektronomia. Und die letzte interessante Sache, die ich erst vor einigen Monaten, mein Mitbegründer und CTO Brian McCann hat mir das empfohlen, Electric Swing. Ist also Swing-Musik, zu der man auch tanzen kann, aber mit EDM und elektronischen Einflüssen. Und da eine gute Band sind Caravan Palace. Das ist, und es war so erfrischend anders als alle anderen Musikstile, die ich so vorher gehört hatte im Leben. Und das passiert nun auch nicht mehr so häufig, dass man komplett einen neuen Musikstil findet, den man gar nicht kannte vorher.
Als ich in Leipzig studiert habe, war gerade Elektro-Swing und diese Elektro-Swing-Partys waren der Hype. Das war richtig krass.
Wann hast du
studiert? Das gab es ständig. Von 2010 bis 2015.
Okay.
Keine Überschneidung wahrscheinlich mit dir.
Knapp verpasst.
Knapp verpasst.
Ja. und wir nähern uns ja schon einer Alles-Gesagt-Länge hier. Und was machst du am Wochenende? Aber ich bin natürlich gespannt auf deine Bücher. Ich glaube, es wird die erste Folge, Ilona, in der wir unsere Tipps einfach sozusagen mitnehmen, oder?
Ja, ich nehme vor allem jetzt eine lange Liste an Hausaufgaben mit. Ich muss das mir alles anhören, alles durchlesen.
Ja, unglaublich. Aber ich bin jetzt echt gespannt auf deine Bücherliste. Also, weil du hast dich so intensiv vorbereitet.
Er ist besser vorbereitet als wir. Das ist mir ein bisschen unangenehm.
Das ist wirklich unglaublich.
Ja. War nur so die 10 Minuten vorher, aber ja.
Das macht es nicht besser, falls du das gedacht hast.
Richard, du machst uns fertig. Machst uns fertig.
Werbung.
Zeit Online lädt wieder zum Z2X Ideenfestival ein. Dieses Jahr sprechen wir unter anderem über Geld, Demokratie und künstliche Intelligenz. Dafür suchen wir dich. Du bist zwischen 20 und 29 und hast Ideen zu diesen Themen oder arbeitest an konkreten Projekten? Erzähl uns, was wir von dir lernen können und werde Speakerin bei Z2X. Meld dich an unter zeit.de/Z2X-Festival. Wir sehen uns im August in Berlin.
Okay, also meine letzten drei Bücher oder Buchempfehlungen. Wenn man ein spannendes Mathebuch lesen will, würde ich Convex Optimization empfehlen von Boyd und Vandenberg. Im Vergleich zu vielen anderen Mathebüchern, ich sehe, ihr lacht alle, aber es ist echt so gut geschrieben. Ist jetzt aber halt ein Mathebuch, also es ist, man muss halt wirklich Mathe spannend finden. Aber wenn man das einmal liest, sieht man, dass fast alle so viele Probleme der Welt interessante, konvexe Probleme sind. Und wenn man das einmal sich so überlegt, verändert dann einen auch viele Sachen, wenn man sich überlegt, okay, könnte man das als konvexes Problem darstellen und dann gäbe es eine Lösung. Und es ist mit sehr vielen guten Beispielen das beschrieben und illustriert. Und im Vergleich zu fast allen anderen Büchern meines Studiums war Convex Optimization, hat wirklich Spaß gemacht zu lesen. Aber
Du hast nur, das Lachen war nur sozusagen von den Mathe-Losern auf der anderen Seite. Weißt du, das ist ja immer das.
Ich hatte 3 Punkte im Mathe-Abi. Also.
Ja, okay. Ich war auf dem Level ungefähr.
Dann machen wir jetzt.
Deswegen ist es nur aus Minderwertigkeitskomplexen.
Aber da draußen gibt es bestimmt ein paar Mathe-Cracks, die sich richtig freuen über diese sehr gute Empfehlung.
Ja, absolut.
Super. Dann, okay, die anderen zwei sind Sachbuch und dann Fiction. Das Sachbuch, was ich super finde, ist, heißt From Dawn to Decadence, 500 Years of Western Cultural Life. Mhm. Also von der Morgen in die Dekadenz, 500 Jahre des kulturellen westlichen Lebens von Jacques Barzun. Und er hat dafür einen Pulitzerpreis gewonnen und beschreibt die gesamte Geschichte der westlichen Welt, aber nur durch die Ideen und durch Menschen und Intellektuelle. Und es ist unglaublich, wie gut er das alles beschreibt. Und es sind so viele interessante Fakten, wie zum Beispiel Feminismus. Wer waren die ersten Frauen, die schwedische Königin, und wo die ersten Salons in Frankreich entstanden, und wie wurde das bedacht in der westlichen Welt, dass irgendwann Frauen auch gleichberechtigt sein müssen. Oder die Idee, dass ein Künstler eine andere Art Gruppe ist, dass das ein Job ist. Und nicht nur, es ist halt ein Steinmeißer, ein Holzbauer und ein Maler. Nee, dass halt Maler, dass so diese Idee von einem Künstlerprototypen als Mensch, dass wie das entstanden ist und wer die Ersten waren, die das so ein bisschen gutiert haben, und unglaublich viele andere interessante Fakten über die Geschichte der westlichen Welt, über ihre intellektuellen Ursprünge und Ideen und wie die so herauskamen. Also nicht diese normale Geschichte, der König und das Land und der Krieg und dort der Totschlag und so weiter, sondern halt interessante intellektuelle Geschichte. Also sehr, sehr spannendes Buch, aber auch sehr dense, also dicht mit vielen Fakten. Und es ist eher so, das liest man halt mal so 30 Seiten oder so und dann lässt man es auch und lässt es erstmal einsinken. Und ein anderes ist eine Trilogie. Es nennt sich The Three-Body Problem bei Liu Cixin, muss ich vielleicht Liu Cixin. Ist ein super cooles Science-Fiction-Buch, hat auch sehr, sehr viele Preise gewonnen. Ich weiß nicht, ob es Drei-Körper-Problem in Deutsch übersetzt heißt, aber ja, geht es darum, dass während der Kulturrevolution. Ich könnte es zusammenfassen, aber dann halte ich nicht kurz. Nee, okay, also ich will auch nicht zu viel vergeben, aber es geht darum, dass es gibt eine Alien-Rasse, Alien-Race, die mit der Menschheit kommuniziert und dann aber auch möglicherweise die Menschheit ausradieren will und den Planeten übernehmen will. Und es ist ein sehr ein bisschen geeky, nerdy Science-Fiction. Also war auch mal Computer Programmierer, der Autor Liu, und ist aber auch das erste chinesische Buch, was viele gelesen haben im Science-Fiction-Bereich und was wirklich international viel Acclaim bekommen hat. Und ja, sehr spannend, viel Technikbeschreibung, und man überlegt sich dann schon so, okay, ja, wie überlegt sich die Menschheit, sage ich mal, das technologische Vorankommen. Mhm. Und das ist natürlich für ein sag ich mal, Recovering AI Researcher, also so wie mich, auch ganz interessant, wie die KI damit geht und auch die Physik, und es sind viele interessante Sachen, und häufig, meine Verlobte und ich haben das beide gleichzeitig gelesen und ich so, oh, bestimmt kommt jetzt irgendwie das als nächstes, und dann kam genau das als nächstes. Also ich hatte das Gefühl, wir waren da sehr verknüpft in unseren Gedanken mit diesem Autor.
Ihr wart schon eure eigene KI.
Genau, mein Language-Modell, was die nächsten Sachen vorhersagen können, war sehr aligned mit seinen Ideen. Ja, das sind so meine drei letzten momentanen Bücher.
Also du hast, ich würde mal sagen, 5 oder 6 Mal deine Verlobte erwähnt. Deswegen habe ich jetzt eigentlich nur eine Frage zum Schluss, die man einfach stellen muss. Wann heiratet ihr?
Tja, hoffentlich so im Frühling nächsten Jahres, wenn die Eltern in die USA kommen können, wenn so ein Bauprojekt fertig ist. Und
wird es dann auf einem elektronischen Motorrad stattfinden oder einem Motorglider oder?
Das wäre natürlich cool, wenn wir in den Altar reinfliegen und dann können wir mal schauen, ob wir das organisieren.
Wir haben immer eine Frage zum Schluss, Ilona.
Was findest du schlimmer, Sonntag Nachmittag Abend oder den Montagmorgen? So Sunday Blues, Sunday Scaries versus Monday Morning Blues.
Sonntagabend, weil dann weiß man, jetzt ist es zu Ende, weil Montag geht es dann einfach los und dann ist man drin und dann geht's weiter.
Und hast du einen Trick, wie du den Sonntagabend besser verbringst?
Leider werden meine Sonntagabende, wie am Anfang kurz erwähnt, immer mehr nur Vorbereitung und Arbeiten für die Woche, sodass ich wahrscheinlich keinen guten Tipps habe dafür.
Einfach schon am Sonntag anfangen zu arbeiten, dann ist der Montag nicht so schlimm.
Ja, vielleicht deswegen. Ich weiß eh schon, was dann passiert am Montag.
Nochmal kurz in die Shownotes gehen von Richard Socher, weil da gibt es so viel, was man jetzt sich anhören kann, nachmachen kann, lesen kann. Also es war eine ganz besondere Folge. Wir bedanken uns auch, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist da auf kurzem Familienbesuch in Dresden und ich hoffe, dass du dann wieder gut zum Gleiten zurückkommst in Silicon Valley. Richard, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung und eure Zeit.
Und schönes Wochenende.
Euch auch.
Tschüss.
Tschüss.
Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Magazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.